Hallo ihr da draußen, hier ist Scene vom Musikgespräch. Herzlich willkommen zu unserer Sommerfolge zu musikalischer Aneignung. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, oh, wo ist die Anfangsmusik, die Titelmusik? Ja, die kommt noch, keine Angst. Wir haben eine kleine Special-Folge für euch vorbereitet, und zwar eine Folge zu musikalischer Aneignung. Die haben wir bereits im letzten Jahr aufgenommen und die ist allerdings so lang geworden, dass wir gesagt haben, da müssen wir zwei Folgen draus machen. Und wir nutzen jetzt diese lange Folge ein bisschen, um uns selber mal ein bisschen Urlaub zu gönnen, ein bisschen runterzukommen von dem, was im ersten halben Jahr passiert ist. Und wir haben diese Folge einfach gesplittet. Das heißt, jetzt im Juli kommt Teil 1 von musikalischer Aneignung und im August Teil 2 von musikalischer Aneignung. Und Daniel und ich, wir können uns ein bisschen Urlaub gönnen. Wir haben zudem noch eine kleine Ankündigung. Am 20. August werden wir eine Live-Folge in Berlin aufzeichnen. Das heißt, alle, die in Berlin oder in der Umgebung wohnen oder Lust haben, mal nach Berlin zu kommen, der 20. August, kreist euch das mal fett im Kalender ein. Da werden wir Musikgespräch zum allerersten Mal live vor Publikum aufzeichnen. Der Eintritt wird frei sein, es wird in einer kleinen gemütlichen Bar in Berlin stattfinden. Und es wird bestimmt ganz schön, wir werden viel Spaß haben, vielleicht das ein oder andere Bier trinken. Obwohl man ja eigentlich nicht trinken soll bei einer Podcast-Aufzeichnung, machen wir trotzdem. Genau, deswegen 20. August merken und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit musikalischer Aneignung Teil 1.
Musikgespräch.
Ja, da kommt er. Die Uhr habe ich vermisst sehen.
Ja, die Uhr ist hier. So.
Uhr.
Da ist die Uhr. Okay, können wir beide drauf schauen.
Ja.
Sehr gut.
Ja, wunderbar. Hallo Scene.
Hallo Daniel. Hallo Zuhörendenschaft.
Alle. Hallo alle.
Hallo alle, herzlich willkommen.
Alle kann man nicht gendern.
Alle kann man nicht gendern. Herzlich willkommen zu den Musikgesprächen mit
Daniel
und Scene.
Hatten wir nicht Musikgespräch gesagt?
Ich weiß
Wie auch
es
immer.
Nicht.
Ich glaube, wir sind beim Musikgespräch geblieben, oder?
Beim Singular oder
ja,
beim Plural.
Singular.
Wir informieren uns nochmal, wie
Gut.
unsere eigene Sendung heißt.
Scene, wir reden heute über, also ich habe mir aufgeschrieben, Aneignung oder Aneignungen von Musiken.
Ja. Im weitesten Sinne. Wir machen ein sehr großes Fass auf, beziehungsweise ganz viele Fässer heute.
Genau.
Ursprünglich kam die Idee mal auf, wir haben jetzt unsere ersten Podcasts irgendwie fertig gemacht und versucht da so ein bisschen die Breite des musikwissenschaftlichen Faches auch darzustellen und haben uns dann überlegt, Arbeitstitel war, glaube ich, ganz zu Beginn Race, Class, Gender.
Heute.
Für heute.
Ja, das ist zumindest ein Teil davon und wir
genau.
würden das heute gerne mal so ein bisschen, also ich würde das gerne mal so versuchen, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Also man kann immer noch eine Gender-Sendung machen, kann man noch eine Race-Sendung machen. Ich interessiere mich ja für Klassen.
Ja.
So?
Genau.
Auch soziologisch ist das mein Thema. Gar nicht Musik.
SPD-Mitglied, darf man das verraten?
Psst, don't blame me. I voted Democrats. Ich habe sie nicht gewählt. Mitglied. Es gibt doch dann immer diese Wählerwanderung, wo man sagt, was haben SPD-Mitglieder gewählt?
Ja.
Wie auch immer.
Das ist ja auch vollkommen okay. Man ist ja nicht in der SPD, weil man jeden Kurs mitfahren muss,
Nein,
sondern
gar nicht.
Weil man sagt so,
gar
ich
nicht.
Finde
ja,
das gut,
ja
mich politisch zu engagieren.
Regionalpolitische Dinge und es gibt bundespolitische Dinge.
Das sowieso. Da geht die SPD ja teilweise sehr weit auseinander. Was
ja,
da
absolut. Und,
aber es ist bei allen Parteien, glaube ich, auch so ein bisschen
genau,
so. Ich bei der SPD verfolge ich es immer mit, weil ich recht viele Leute kenne, die irgendwie auch in der SPD sind
ich
und sich
auch,
da engagieren.
Also, abgesehen davon, na, weil das halt auch eine sehr starke Volkspartei ist. Also es hat mehr, es ist wirklich noch in den Wir reden jetzt über die SPD, aber es passt ja ganz gut
das,
zum
das
Thema
ist okay,
Aneignung.
Finde ich okay.
Also so eine Partei wie die Sozialdemokraten, wenn sie auf Bundesebene zwar unter 20% sind, dann ist es so, dass sie in den Bezirken immer noch relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Ja.
Also du kannst, wenn du jetzt in eine Bezirksverordnung bist oder halt zur Mitgliederversammlung gehst, in den Bezirken kannst du in so einer Partei mehr erreichen, als wenn du jetzt irgendwie bei den Linken bist oder was weiß ich, obwohl du vielleicht bundespolitisch mehr auf deren Linie
ja.
bist.
So, ja. Ne? Du kannst übrigens noch ein bisschen näher ans Mikrofon
ja,
rangehen.
Ja, ich kann ein bisschen näher. Soll ich ein bisschen näher ans Mikrofon gehen?
Ja.
So?
Ich kann auch das Mikro ein bisschen noch zu dir
ja,
bewegen.
Ja, schieb mal.
Warte. Ich hab jetzt am Sonntag habe ich einen Podcast gehört.
Ja.
Und also du kannst wirklich richtig nah rangehen, weil ich habe extra diesen Popschutz auch davon.
Okay.
Ich war
Aber ich krumm Rücken, habe ich ein.
Du kannst ein bisschen croonen.
Ja, also habe ich mein Problem. Ich habe dann Probleme mit meinem Iliosakralgelenk.
Oh, du bist ja gut informiert über deinen Körper.
Ja.
Ich habe am Sonntag einen anderen Podcast gehört.
Ja.
Und das waren drei Leute, die gesprochen haben. Und die eine Person war so weit vom Mikrofon entfernt, ja, dass sie zum einen viel zu leise war und man dann eben auch den Raumklang ganz stark gehört hat. Und es war aber ein sehr professioneller Podcast. Deswegen habe ich gedacht, so sollte eigentlich nicht
also
sein.
Also war er nicht professionell. Also er war professionell inhaltlich, aber offenbar also, aufnahmetechnisch.
Also ich darf mal verraten, es ist ein sehr populärer Podcast auf Spotify.
Okay, ich habe sowas nicht.
Spotify?
Doch, na klar. Ich bin Musikwissenschaftler.
Ja, aber Free oder Premium?
Premium.
Natürlich.
Ich bin heute Morgen, wo wir gerade von Aneignungen von Musik sprechen,
ja,
bin heute Morgen, also ich bin vorgestern aufgewacht, mit Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You als Ohrwurm.
Ja.
Wo ich schon dachte, was, soll ich jetzt mal einen Psychologen anrufen? Oder so, also ich meine, es ist ein wunderschönes Lied, Baby, Can I Hold You. Passt auch zu Musik und Gender. Tracy Chapman, ja, ein wunderbarer Text. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Auf jeden Fall wachte ich auf mit Baby, Can I Hold You.
Ja.
Und dachte mir, wow, wie kann man um diese Uhrzeit zu diesem Tag solche Musik in seinem Kopf haben?
Ja, das ist doch sehr schön.
Also, aber ich habe das getoppt heute.
Ja, womit bist du aufgewacht?
Mit Genesis, Jesus, He Knows Me.
Das ist ja geil.
So, und da dachte ich auch so, was ist jetzt falsch? So, wie auch immer. Wir reden heute über Musik, über Aneignungen von Musik.
Ja.
Und darf ich anfangen?
Du darfst gerne anfangen.
Ich
habe letztes Mal, glaube ich, angefangen und viel geredet.
Genau, und ich habe dann hinten raus viel geredet, ich erinnere mich. Ich wollte nur kurz, ganz wertfrei, mal aus der Musikperspektive was erzählen, wie man sozusagen das systematisch einordnen kann. Und zwar gab es dort einen meines Erachtens sehr unterschätzten Musikethnologen. Also in der Musikethnologie wird Bruno Nettel nicht unterschätzt.
Ja, so, das ist richtig.
Aber im Gesamtkontext, selbst als Musikwissenschaftler, als historischer Musikwissenschaftler, als systematischer vielleicht, aber auch einfach als Historiker. Also alle lesen halt Foucault, alle lesen halt Bourdieu. Ja. Und ich bin der Meinung, vielleicht könnte auch ein unmusikwissenschaftlicher Mensch mal Bruno Nettel lesen, The Study of Ethnomusicology,
ja,
von 1983.
Vielleicht muss er erst sterben, um dann
ja,
möglicherweise. So diesen
hatten wir nicht Bruno Nettel mal neulich? Hatten wir den noch mal als Keynote? Ne?
Wir hatten den letztes Jahr auf der Kaden-Konferenz.
Ja, genau.
Da ist er zugeschaltet gewesen. Da war ich für die Videoverbindung zuständig. Hey. Ich hatte Angst, dass das nicht funktioniert, aber es hat alles funktioniert.
Zum Glück. Wie auch immer, auf jeden Fall 1983 ist es ein sehr schönes Werk. Und zwar hat er dort eine Systematik erstellt, wo er den sogenannten Cultural Grayout in 8 verschiedene Phänomene des westlichen Einflusses auf nicht-westliche Kulturen eingrenzt.
Ja.
So. Und das Interessante ist, dass das zwar sogenannt Cultural Grayout sich nennt, so Nettel meines Erachtens aber das Ganze gar nicht so, also relativ wertfrei beschreibt,
ja,
sag ich. So. Und zwar kann ich diese 8 verschiedenen Phänomene
sehr gerne
erzählen.
Lass hören. Du hast hier freie Redezeit, Daniel.
Die gänzliche Aufgabe der eigenen Kultur ist die eine Geschichte. Ja. So, wie heißt das auf Englisch? Abandonment. Spricht man das so aus?
Abandonment,
ja. Die Impoverishment, also die Ausdünnung der eigenen Kultur bei gleichzeitiger Ergänzung abendländischer Instrumente oder Aufführungspraktiken.
Ja.
Die Isolated Preservation ist die Archivierung der eigenen Kultur für Tourismuszwecke, also eine Art Vergangenheitskult. Ja, diese Diversifikation dann, also Zusammenführung aller repräsentativen Elemente der Musikkultur, sagen wir mal, in einem kulturindustriellen Rahmen, also in einem Musical oder in einem Film, um quasi die Vielseitigkeit darzustellen. Ja. Die Konsolidation, also die gezielte Förderung einer ganz bestimmten musikalischen Stilart als politisches und nationales Identifikationsmuster.
Ja.
Na, zum Beispiel Ska habe ich ja mal was drüber geschrieben. Die Reintroducing-Geschichte ist dann das Rückführen traditioneller Musiken in ihren ursprünglichen Kontext. Ne? Mhm. Dass man also bewusst extra die Dinge für den Westler zurücktradiert.
Ja, Daniel hat gerade, als er Westler gesagt hat, Anführungszeichen in die Luft.
Ja, habe ich gemacht, gemalt, die westliche Welt. Exaggeration ist dann die gezielte Verstärkung exotischer Stilelemente in der eigenen Musikkultur für ein westliches Publikum.
Wieder Anführungszeichen.
Und die humoröse Juxtaposition ist die karikatureske Schweres Wort. Sag mal zehnmal hintereinander
Karikatureske. Karikatureske, Karikatureske.
Ihr wisst schon, Verwendung abendländischer Stilelemente in der eigenen Musikkultur.
Ja. Kannst du noch einmal
Karikatureske sagen?
Nein, kannst du noch einmal den Gesamtkontext erläutern, in dem Nettel das aufführt?
Was meinst du jetzt?
Deine Einleitung war sehr schnell.
Also im Sinne von wie quasi Aneignung von Musik, wie Vermischung, wie Hybridisierung von Musik vonstatten geht.
Ja.
Also es gibt ja viele Leute, die sagen, Aneignung von Musik, Hybridisierung von Musik, Mischformen entstehen. Gibt es eine Homogenisierung? Ne? Ja. Gibt es eine Konsenssoße, würde man sagen?
Das sind Prozesse, die er beobachtet? Oder genau. Sind das Strategien von Akteuren?
Sowohl als auch. Also er beschreibt das relativ frei erstmal und sagt, das sind sozusagen die Möglichkeiten, das ist der, was er beobachtet hat, er ist ja auch Musikethnologe, wie quasi, also wir reden ja hier davon, wie die westlichen Phänomene auf nicht-westliche Kulturen sich ausüben,
einwirken.
Ja. Ne? Und das finde ich insofern ganz interessant, da wollte ich nämlich gleich mal den Wind aus den Segeln quasi nehmen, so ein bisschen als Eingangsstatement, ist, dass er damit quasi auch beschreibt, dass alles halt nicht nur gleich homogenisiert wird. Also dass es auch durchaus, also dass es in diesen Einflüssen, in dieser Aneignung, also es ist ja eine Art von Aneignung westlicher Notation, westlicher Musik, ne? Also abendländischer, sagt man wohl, okzidentaler.
Ja.
In anderen Kulturen vonstatten geht.
Ja.
So,
da setzt ja quasi dann auch Barber an, ne? Der auch von Hybridisierung spricht, der aber sagt, diese Hybridisierung hat eine ganz eigene Qualität. So.
Genau.
Ne? Es ist halt eben nicht nur, alles wird amerikanisch, sondern die Hybridisierung selber besitzt ihre eigenen Qualitäten, ihre eigenen Kulturmechanismen.
Genau. Genau.
Ja, spannend. Aber Nettel ein bisschen früher, 83, sagst du, war die Veröffentlichung?
Ja, genau.
Ja.
Und es ist halt so, dass er dann auch noch weitergeht und sagt, also ich meine, das muss man sich mal in der
heutigen... Das ist ganz schön früh.
Ganz schön früh. Naja, nun, das sind ja auch Wissenschaftler. Ja. Es ist meistens so, dass die früher dran sind als der Otto-Normalverbraucher.
Das stimmt, ja.
Ist das
trotzdem sehr weitsichtig.
In der Tat, deshalb sage ich ja, Nettel lesen ist nicht verkehrt. Mache ich zu viel Werbung für Bruno Nettel?
Nein, das ist vollkommen okay. Man kann nicht genug Werbung dafür machen.
Dass er sagt, diese Phänomene der Heterogenisierung entscheidet er ja auch noch mal ganz grob in Synkretismus, also eine gänzliche Verschmelzung der Musikkulturen, ohne das jetzt weiter aufzudröseln.
Mhm.
Was das bedeutet, darüber können wir vielleicht später noch mal reden.
Schwieriger Punkt.
Über die Westernization, also und er sagt halt, Westernization ist für ihn halt das Übernehmen und freiwillige Ausrufezeichen, Einbinden von Harmonien und Rhythmen. Also da geht er richtig in die Musik.
Ja.
Wobei er das noch unterteilt und sagt, es gibt noch eine dritte Form, die Modernization. Und da redet er letztlich von Aufnahmetechniken, Skalen und Notation.
Ja.
So, also, weil Notation beinhaltet ja natürlich auch eine gewisse Temperierung.
Ja.
So, aber es ist so, dass es Menschen gab, die sagen,
okay, also Beispiel,
cool, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, das aufzuschreiben.
Zum Beispiel für arabische Musik passiert, ne? Lange
also
Zeit
tun wir
nicht
das.
Aufgeschrieben und dann hat man sich des europäischen Notationssystems bedient und dann zusätzlich noch extra Zeichen eingeführt für die mikrotonale Notation.
Das ist halt der Punkt, und da würde er nicht von Westernization reden, sondern nur von Modernization. Also im Sinne von ein Taxim-System oder was weiß ich, halt irgendwie aufzuschreiben. Ja. Man kann, also das ist was anderes.
Okay, und Modernisierung wäre, ich bleibe jetzt bei der arabischen Musik wieder, weil ich da ein bisschen mehr weiß als über andere nicht-europäische Musiken. Da haben wir zum Beispiel das Phänomen, dass heutzutage in vielen Musikstücken auch Harmonien, Akkorde drunter liegen.
Genau.
Das würde er als Westernization dann verstehen.
Oder halt als Synkretismus, aber darüber müssen wir dann gucken, ob das wirklich so, ob das vielleicht eher eine Ideologie ist.
Ja.
Also ob das überhaupt eine Form ist, die man erreicht.
Ja, hast du schön erklärt.
Danke.
Ich glaube, ich habe es verstanden.
Soll ich noch mehr erklären, soll ich den kurz noch den Punkt zu Ende bringen?
Also du brauchst nicht den Erklärbär zu machen, sondern folg deinen Gedanken. Ja. Du willst ja auf irgendwas auch hinaus.
Ja,
wir haben nur begrenzt Zeit.
Max-Peter Baumann aus der Schweiz.
Aus der Schweiz, der Schweizer.
Ja. Ein sehr sympathischer Mensch.
Hast du ihn kennengelernt?
Ich habe den mal kennengelernt. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt despektierlich, ob er überhaupt noch lebt. So, aber ich denke schon. So diese Generation.
Da draußen googelt das.
Genau, diese Gerd Kubik-Generation. Max-Peter Baumann ist ein bisschen jünger. Kubik lebt ja auch noch. Also auch ein Musikethnologe.
Ja.
der sich sehr viel dazu geäußert hat.
Ja.
Zu lokale, globale, traditionelle Musiken, Modernisierung etc.
Was sagt er denn dazu?
Ich wollte nur in dem Fall eine Sache raussuchen, was er 2000 mal aufgeschrieben hat in einem Aufsatz, weil ich es ganz interessant finde, nur um mal so ein paar Akteure zu nennen.
Ja.
Hat er gesagt, warum, also seiner Meinung nach, um das zusammenzufassen, ist sozusagen dieser, da habe ich wieder sozusagen gesagt.
So, ich soll auf so einen Buzzer hauen, wenn du sozusagen sagst.
Also dieses transnationale, super regionale und im Endeffekt auch transkulturelle, so, schwieriger Begriff,
ja.
Reden wir, ich habe eine Definition von Wolfgang Welsch mitgebracht, aber
oh.
Ja. Später.
Schauen wir, ob wir das machen.
Wie gesagt, Aneignung von Musik, ja. Sehr grob.
Ja.
Ihr könnt mir noch folgen, ist, dass er halt verschiedene Akteure aufgeschrieben hat, wie es zu dieser Aneignung von Musiken, also wie gesagt, mein Schwerpunkt ist jetzt dieses Vermischen von Kulturen,
ja.
Hybridisierung,
ja.
Wer da sozusagen Akteur war, was seiner Meinung nach vorangebracht hat. Und da sagt er in der Tat, die ethnologische Dokumentation und das Aufschreiben seit 1900, ne, Phonogrammarchiv, hat dazu geführt, dann diese ganzen Societies, die entstanden sind, diese Gesellschaften, die sich dafür für traditionelle Musik interessiert haben. Er geht dann so ein bisschen, kommt dann so ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel und spricht von den Migrationen von Gastarbeitern, generelle Mobilität. Er spricht von Revival Movements wie das Newport Folk Festival in den 50ern, Folk Revivals im Allgemeinen in den 60ern, auch in Lateinamerika, in Europa. Gibt's ja 1000 Beispiele.
Haben wir ja
alles von Irish Folk Revival.
Wir machen mal eine Folk-Sendung dann.
Genau.
Kommt
und da diese Organisation, World Music Festivals, also diese ganze Festivalkultur, dann auch Pop- und Rockkünstler, die das publik gemacht haben. Er redet von den Klassikern Paul Simon, Peter Gabriel und so weiter. Ja, Led Zeppelin, Kashmir, sagen sie alle, hier Scala. Ich sehe das ein bisschen doch schon. Ich habe Beispiele aus dem 17. Jahrhundert, wo das auch schon gemacht wurde. Er redet auch von der UNESCO. Er redet davon, dass ja 1989 dort was beschlossen wurde, Kulturen zu erhalten. Ne, sage ich jetzt mal alles sehr, sehr vorsichtig. Diese UNESCO-Proklamation. Also es ist ganz interessant, was ich damit sagen will, ist, dass Max-Peter Baumann sagt, anno 2000 gab es quasi eine Industrie, ohne das jetzt polemisch aufzuwerten, die dafür gesorgt hat, dass diese Form der Hybridisierung, dieser Vermischung und Aneignung von verschiedenen Musikstilen auch funktioniert.
Ein Reglement in dem
ja.
Sinne.
Also das sozusagen ist verschiedene Stakeholder, würde man wahrscheinlich sagen.
Ja. Das ist ja auch nach wie vor sehr wichtig. Du hast die UNESCO angesprochen.
Ja.
Also wenn es darum geht, was wird Weltkulturerbe, immaterielles Kulturerbe
genau.
und so weiter. Da gibt es ja die absurdesten Theorien, mit denen teilweise da rangegangen wird, um eben auch so etwas wie eine nationale Kultur zu erhalten. Wir hatten mal, wir hatten mal einen Workshop, oder? Da ging es auch darum mit Beam, wo es gerade um die nationale.
Beam kenne ich überhaupt nicht.
Wo es gerade um die nationale Vereinnahmung von kultureller Praktiken geht.
Wo war denn das? War ich dabei?
Ja, da warst du dabei. Das war in der Humboldt-Universität auch.
Ach, die Geschichte jetzt vor kurzem erst.
Vor kurzem,
ja,
letztes Jahr?
Ja, das war.
Das war letztes Jahr.
Dieses Jahres?
Anfang diesen Jahres? Vielleicht war es Anfang diesen Jahres auch.
Ja.
Auf jeden Fall werden
dachte,
dort
wir
ja auch.
Wir sind zeitlos ziehen. Wir dürfen nicht sagen, wer wir sind und wo
wir
kommen.
Wir sind nicht zeitlos, Daniel.
Ach so.
Wir bewegen uns in der Zeit innerhalb gewisser Diskurse.
Heute
und da kommen
ist
wir
Sommer
nicht raus.
Anfangen.
Ist das so?
Ja.
Meteorologisch oder kalendarisch?
Kalendarisch.
Kalendarisch, ne?
Ja. Und mein Opa hat Geburtstag.
Oh, sehr schön.
Geburtstag hat er immer. So, aber er wäre jetzt heute 95 Jahre alt geworden. Lieber Opa, falls du das hörst.
Grüße.
Grüße, da wo immer du auch bist. Genau, also ich wollte vorstellen, eigentlich nur, also die Quintessenz, was ich damit sagen will, ist, wir reden jetzt davon, was wirklich mit Musik passiert. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, das waren zwei Beispiele von Max-Peter Baumann und Bruno Nettel. Es gibt noch viel mehr.
Ja.
Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ich wollte nur auf diese Systematisierung dieses Phänomens hinweisen.
Sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ja nach wie vor ein Punkt, der sehr wichtig ist, Ja. Und der gerade zu unserer jetzigen Zeit, also wir schreiben 2018,
ja.
Der sehr, sehr stark diskutiert wird, weil es ja, wir befinden uns gerade in einem politischen Diskurs. Es quietscht hier manchmal, das sind die Nachbarn über mir in der Wohnung.
Okay.
Man hört die das quietschen. Durch die Wände, das ist
okay.
Die Tür von denen. Vielleicht gehe ich mal hoch und bringe denen eine Kanne Öl oder
ja,
so.
Ja, richtig, ja.
Also wir leben ja in einem politischen und auch gesellschaftlichen Klima, in dem die Konstruktion nationaler Identitäten, nationaler kultureller Praktiken und dessen, was überhaupt irgendwie national verortbar ist, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also wenn es darum geht, in Bayern werden Kreuze aufgehängt.
Ja, ja, in der Tat vor allen Dingen auch wieder.
Oh, genau, gerade
wieder. Also es ist also ja so ein Rollback. Ne?
Genau,
also
es ist so ein Rollback und ich sehe das aber auch so ein bisschen im Zusammenhang mit eben so ein bisschen als Trotzreaktion auf Auflösungstendenzen, streng kulturell zuschreibbarer Eigenschaften.
Bist du nicht der erste Scene?
Ja, ich weiß, ich habe das Rad nicht neu erfunden, aber das ist, glaube ich, wichtig, das hier auch so zu erwähnen. Ne? Und wir müssen immer schauen, dass wir so ein Gleichgewicht auch finden zwischen, da werde ich jetzt polemisch, zwischen Realität und zwischen der Prozesshaftigkeit und der Durchlässigkeit von Kultur.
Ja.
Und gleichzeitig sind wir in unserem menschlichen Dasein dazu gezwungen, auch Zuschreibungskategorien zu entwickeln, um damit Sachen zu bezeichnen. Und dazwischen ein Gleichgewicht zu finden, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für jeden Menschen, für jede Generation, für alle PolitikerInnen. Und momentan gibt es da zumindest auf einer politisch-gesellschaftlichen Ebene einen ganz großen Clash.
Interessant, wo du gerade davon, also ich meine, wo wir gerade davon geredet haben, dass Nettle früh dran war, ne?
Ja.
Also jetzt irgendwie Clash of Cultures von Huntington, was ja ein sehr konservatives Buch ist, ist glaube ich von 92, 93, ne?
Ja.
Also ich meine, Ronald Inglehart, westliche Werte, Wandel in der westlichen Welt, Wertewandel in der westlichen Welt ist von Anfang der Ende der 80er Jahre geschrieben worden. Ja? Roland Robertson, seine berühmten Ausführungen zur Globalisierung Anfang der 90er Jahre.
Bezieht Nettle sich auch auf Said? Also wir haben Orientalismus von Said ist Ende 70er. Ich habe das Datum nicht im Kopf.
Ich gehe davon aus, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf, ob er sich darauf bezieht. Aber also es sind solche Dinge, dass man sagt, die westliche Welt verändert sich. Also Inglehart hat schon gesagt, und das hatten wir in den 80er Jahren, viele Dinge werden vergessen.
Ja.
Also die Front National hat sich dort gegründet. So, die ist zwar jetzt an ihrem Höhepunkt, aber es ist ja ein anderer Front National wie damals noch unter Jean-Marie Le Pen.
Das stimmt, wir haben in den 80er Jahren ganz, ganz großen politischen Konservatismus, ja, auch
Thatcherism,
in England, genau, Thatcher, geprägt von der Begriff von Stuart Hall.
Oh, wirklich, ja? In der Tat. Liebe Grüße an Stuart Hall.
Lebt auch nicht mehr.
Ja, verdammte Axt. Was heißt auch nicht mehr? Wir haben gesagt, Nettle lebt noch.
Ach so, ja.
Genau, Thatcherism und in dem Kontext übrigens, so wie zum Thema die rechte Flanke zumachen, hat sich in diesem Thatcherism ja auch der National Front sozusagen ja auch gegründet in England.
Ja.
Oder nicht gegründet, aber wurde dann sozusagen
sehr
auch
stark.
Sehr stark.
Ja.
Also alles Bewegung. Und man hat damals schon analysiert, ohne es zu bewerten, dass halt genau dieser Wertewandel, also die Einfuhr von, Einfuhr kann man jetzt auch, ist das falsche Wort, also, na gut, doch, also die Einfuhr von Gütern, von Kulturgütern, anderer Kulturgütern, von Benehmen, Veränderung von Normen, andere Umgangsformen, Ideologien, so, ne, das hat dazu geführt, also das ist ja immer so ein bisschen das Thema, der Islam, ne, das ist ja auch das, dass man anno 2018 immer noch so redet, ist in Talkshows ist gruselig.
Ja.
Aber dass der Islam ja ein anderes Frauenbild hat, Schrägstrich ein schlechteres, rückständiges Frauenbild. So, das ist so ein
Das ist so, ja, das ist das Narrativ, was sich bis heute durchzieht.
Und da sagt man halt, davor hat man Angst und sagt quasi, das ist nicht eine, und wir wollen nicht, dass ich sozusagen, da war es wieder, sozusagen dieses Frauenbild des Islam, ne, also ihr versteht meinen Sarkasmus dabei.
Daniel zeichnet hier
viele Dinge in die Luft.
Viele Dinge in die Luft.
Also ich paraphrasiere hier nur, dass man möchte sich dieses Frauenbild von dem Islam in dieser westlichen Welt nicht aneignen, sozusagen. Das ist dieser Effekt, dass man sagt, nee, so, das wollen wir nicht.
Das ist eine große Tendenz.
Genau, und da ist halt so, und das ist undifferenziert so, aber das ist eine Bewegung, die ist ungefähr schon in den, also die gibt es schon eigentlich, ja, eigentlich seit jeher, ne? Also
wahrscheinlich schon. Also Said zeichnet das ja nach und sagt eigentlich, genau. Der Umgang des Okzidents mit dem Orient ist von jeher geprägt durch Vorurteile, durch Mystifizierung und immer auch durch Prozesse des Otherings. Also eine sehr bewusste Grenzziehung dazwischen.
Richtig. Ich würde gerne vielleicht, bevor ich was über musikalische Normen sage, aber da anschließen, dass sich daraus natürlich Fragen ableiten, wie entstehen musikalische Normen? Wer sind die Akteure bei der Entwicklung von Normen? Wie werden Normen verändert?
Ja.
So, ne? Und das sind ja immer Aneignungsprozesse.
Ja, lass hören.
Ne, spannend. Ich lasse das erstmal so stehen, weil das ist auch wieder sehr, da können wir jetzt 3 Stunden drüber reden. So, ne?
Wir haben Zeit.
Das ist ein Auftrag, ist ein Forschungsauftrag an die Zuhörer. Beschäftigt euch damit, wie Normen entstehen und wie sich Normen weiterentwickeln. Ja. Ich wollte nur eine Sache kurz nennen, und zwar den Cembalisten Domenico Scarlatti.
Ja.
Nur als ein historisches Beispiel, um das mal anzuführen, hat auch eine Kollegin, Frau Zuber, mal in den 80er Jahren einen Aufsatz drüber geschrieben. Und zwar über die Folklore-Einflüsse im Cembalo-Werk von
Bei Scarlatti.
Also wir reden von 1729, 1730, so.
Sehr spannend.
Sehr spannend, ein sehr spannender Aufsatz, der ist zu empfehlen. Literaturliste machen wir auch, oder?
Literaturliste machen wir natürlich wieder, landet dann nachher irgendwie im Internet.
Wo es halt letztlich darum geht, dass seine Klaviersonaten, die er geschrieben hat, nennt sie hier artifizielle Version spanischer Volkstänze. Also er hat hier ganz explizit, das erklärt Frau Zuber auch, analysiert sie auch. So, also ich bin ja durchaus, wenn es gut gemacht ist, Fan von Musikanalyse.
Ja, auf jeden Fall. Wenn sie nicht Zweck an sich ist, sondern immer Mittel zum Zweck.
Genau, oder? Natürlich. Also das finde ich, ich bin jetzt nicht der große Analyse-Freak. So. Also ich hab's
eine Zeit lang unterrichtet, deswegen.
Oh, okay, dann kennst du dich besser aus.
Also allgemeine Musiklehre habe ich unterrichtet.
Wow. Also diese spanische Idiomatik ist ja dieser weltberühmte Moll-Tetrakord. Ne? Dieses so ist ja so dieser.
Ich bin kein Spezialist für spanische Musik.
Okay. Also dieses modale, phrygische auch.
Phrygisch ist auf jeden Fall das Spanisch-Klischee.
Genau, das Spanisch-Klischee. Und es ist halt kein Klischee, sondern es steckt da sozusagen auch mit drin, weil es steckt auch
in vieler spanischer Musik.
In vieler spanischer Musik, also im Flamenco. Mhm. Ne? Und diese modalen Formen, diese Tetrakorde fließen sehr dezent in Cembalo-Sonaten von Scarlatti mit ein.
Ja.
So. Und das ist sehr schön zu hören. Also ich werde auch noch ein paar Musikbeispiele dann an den Podcast hängen.
Ja.
Ich wollte darauf nur hinaus, wie gesagt, wir hetzen ein bisschen durchs Thema, aber trotzdem wollte ich das mal erwähnen, dass sowas, und ich glaube, es gibt noch viele Beispiele auch davor oder so. Aber
es gibt ganz viele Beispiele,
Und das ist sehr, also das ist ein bisschen freaky. Also wenn jetzt ein nicht geschultes Ohr würde das. Ich stell mal was ins Netz, dann hört mal, ob ihr das hört. Ich stell mal ein paar Cembalo-Sonaten rein, ob ihr dieses spanische Idiom dort raushört. Letztlich ist das aber so der Punkt, an dem man dann kommt, wenn man sich überlegt, aha, das gibt's jetzt 1730 und so, dann ist es meines Erachtens, und dann überlasse ich dir mal das Wort, dann ist es meines Erachtens schon interessant zu sehen, dass man jetzt Led Zeppelin Cashmere halt irgendwie hyped und sagt, wow, hier orientalische Skalen, der Jimmy Page stimmt seine Gitarre um, pipapo, wow, George Harrison hat mal eine Sitar in der Hand, wo man sagt, schau her, alter Scarlatti, 1740.
Der hat das auch schon gemacht.
Locker.
Und das haben ja ganz, also, so. Das ist immer schon gemacht worden. Ne?
Genau.
Das ist was glaube ich sehr wichtig ist festzuhalten. Es gab immer schon Musik, die auf andere Musik eingewirkt hat.
Genau.
Und das macht Musik ja auch so spannend und so interessant und deswegen bleibt Musik ja nie stehen, sondern es gibt fast immer irgendwie da eine Art von Veränderung, Entwicklung.
Ja.
Vielleicht bleibt es irgendwann mal
ganz
stehen.
Ganz aktuell sehe ich wenig. Also das ist sehr polemisch so. Ich sehe gerade jetzt anno 2018 mehr stehen gebliebenes. Also
in sogenannter ernster Kunstmusik.
Nein, auch überhaupt ist das alles sehr, sehr neoklassizistisch gerade, ne? Also sehr reproduzierend so.
Das ist aber natürlich auch eine gewisse Tendenz. Ne?
Absolut.
Ein Umgang, ein neuer Umgang
gab's
mit alten Spielformen.
Ist ja auch nichts Neues, aber natürlich, neuer Umgang mit alten Logo.
Und ganz, ganz stark Einflussnahme von unterschiedlichen Musikstilen aufeinander, ja. Also gerade wenn wir jetzt über die sogenannte neue Musik sprechen, erfolgt ja auf einmal ganz viel Auseinandersetzung mit momentan en vogue arabischer Musik.
Genau, absolut. Und auch in der Popmusik habe ich aber festgestellt, klingt immer noch alles irgendwie nach Sean Paul. Also es ist alles immer so ein bisschen Reggaeton-lastig.
Ja, momentan so die Trap-Sachen sind in der Popmusik auf jeden Fall mega en vogue. Ich bin jetzt, am Sonntag bin ich Auto gefahren. So.
Ja,
Ich habe am Samstag ein Konzert in Aachen gespielt.
Ja, okay.
Und Aachen, Berlin, da fährt man so mit einem Auto, wenn man nicht heizen möchte und so mittelmäßig durchkommt, so 7 Stunden oder so. Wow. Wir waren zu dritt unterwegs, konnten uns das teilen.
Zieht sich
und
aber.
Wir haben
durch den
Podcast gehört. Zieht sich durch den Pott. Ich glaube, ich überlege gerade, sind wir südlich dran vorbeigefahren?
Wahrscheinlich, über Aachen fährt der südlich dran vorbei.
Und dann, da hat's gerade gepiept.
Bin nicht so schlimm. Hat niemand gehört, außer Sinn.
Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Ach so, du hast Radio gehört.
Wir haben diesen Podcast gehört dann nachher Radio gehört.
Ja.
Und haben dann, der Sender hieß Cosmo oder Cosmos gehört.
Ja,
so.
Höre ich auch
manchmal. So ein bisschen, ich sag mal, im weitesten Sinne Weltmusiksender.
Ist der Weltmusik, ist aus Funkhaus Europa hervorgegangen.
Genau. Und
sitzen in Köln.
Wie bitte?
Sitzen in Köln.
In Köln.
Ja.
Sehr auffällig war dort, dass eigentlich so das Konzept der, wenn es um aktuelle Popmusik aus der Welt ging, war es eigentlich immer Trap in der jeweiligen Landessprache.
Ah ja.
Oder uns ist zumindest aufgefallen, dass tatsächlich so, also in den spanischsprachigen Sachen war das mit drin, französischsprachig.
Ja.
Das waren die zwei Beispiele, an die ich mich jetzt erinnern kann, waren immer irgendwelche Trap-Hi-Hats mit drin und dann so ein bisschen manchmal Cloud-Rap-mäßig so ein paar Autotune-Effekte draufgelegt.
Wo du da gerade drüber redest.
Das funktioniert gerade in der Popmusik.
Ganz gut, dann können wir nämlich dieses Thema Aneignung von Musik aus dieser Perspektive, glaube ich, abschließen. Dann, danach reden wir dann über Aneignung von Gruppen von Musik.
Ja. Was ich sehr spannend daran halt eben fand, war, dass die musikimmanenten Merkmale eigentlich relativ, zumindest nach meinem Gehör, relativ wenig lokal verortbar waren, sondern es dann wirklich oftmals eine Übernahme von Trap, wie er irgendwie im englischsprachigen Raum ursprünglich mal auftauchte, war bloß dann in der jeweiligen Landessprache.
Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt, da wollte ich genau einhaken. Also ich wollte erstmal nochmal historisch sagen, dass es natürlich dann immer so Ankerpunkte gibt, ne? Historische Ankerpunkte, weiß ich nicht. Deshalb wollte ich nochmal kurz dann diesen Klassiker der Weltausstellung in Paris, Gamelan-Orchester 1889 nennen.
Also DBC.
Es gibt DBC, der das dann adaptiert hat, auch gilt als erste wertfreie Adaption fern von Exotismen, die Exotismen ja per Definition eher so eingesetzt wurden, um ein Kolorit zu erzeugen.
Ja.
So, also, und da wurde zum ersten Mal dann einfach wertfrei, wie gesagt, Klammer auf, meines Erachtens hat Scarlatti das auch schon gemacht, Klammer zu, wertfreie Übernahme von orientalischen oder dann in dem Fall javanesischen Skalen.
Ja.
So. Und dann gibt es ja immer so verschiedene Ankerpunkte, die auch Soziologen und Historiker festhalten, nach dem Krieg, dann die Klassiker, Radio, Internet, pipapo, technischer Fortschritt, die so gewisse Paradigmen oder Paradigmenwechsel innerhalb dieser Hybridisierung oder Aneignungen als Auslöser gelten.
Ja.
Ne? Genau, und da ist dann so ein bisschen die steile These, die glaube ich, also ich meine, das ist auch nicht neu, aber vor allen Dingen Susanne Bieners, liebe Grüße Susanne, hat das sehr, sehr stark gemacht, mit einem leicht marxistischen Anstrich, wobei ja auch Hall in diese Richtung geht, dass es quasi eigentlich keine populären Musikformen gibt, die ohne Aneignungen auskommen. Also da ist die Aneignung eigentlich immer immanent und das ist das, was du jetzt gerade erzählt hast vom Trap, dass es nur noch regionale musikalische Facetten gibt, Orientierungen so, ja. Ne? Das ist so ein, das hat immer so einen leichten polemischen, ist alles Konsens und dann macht der halt den deutschen Rap oder der macht den französischen Rap und damit haben wir dann irgendwie, kann das MTV zeigen auf Frankreich, ja, MTV gibt es nicht wieder. MTV gibt es wieder.
Aber
relaunched.
Frei empfangbar?
Ja.
Oder also nur noch online?
Mehr oder weniger. Nein, frei empfangbar. Ich bin ja noch so eine Generation, die einen Fernseher besitzt und eine Antenne.
Ich nicht. Ich habe alles nur noch Internet.
Genau. Ich habe alles Internet. Wo wir von Musik reden, ist halt die Frage, wie gesagt, ich habe Susanne Bieners genannt, die das ein bisschen überspitzt formuliert, ist in populären Musikformen Aneignung immanent. Und dann muss man sich halt fragen, wenn man sich jetzt, und wir reden von, gar nicht mal jetzt, wo du sagst Trap, so, Nimm mal Michael Jackson Bad und sag mir, was für Musikgenre das ist. So, ne? Das ist ja, eigentlich das ist
sehr, sehr schwer. Man würde heutzutage irgendwie Pop sagen.
Ja, so, aber was ist Pop?
Die Frage, was ist Pop? Gleichzeitig ist natürlich das, was wir in unserem Diskurs in der Regel als Popmusik sehen, das ist von Anfang an von Hybridisierung, von Aneignungsprozessen bestimmt. Ne? Ohne kulturellen Austausch wäre so etwas wie Popmusik gar nicht entstanden.
Genau.
Auch wenn wesentliche historische Ereignisse wie die Verschleppung von Menschen aus Afrika in die USA natürlich
hast du dunkles meinen Artikel
Kapitel
im Melodie und Rhythmus gelesen?
Nee, habe ich nicht.
Da sage ich ungefähr dasselbe.
Da sagst du ungefähr dasselbe. Ja. Das ist natürlich ein ganz, ganz dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte, das auch nach wie vor nicht gut aufgearbeitet ist.
Ja, ja, und aber ohne Verschleppung keine Black Music.
So. Genau, ohne die keine Black Music in den USA.
Ja, so wie wir sie kennen. Das ist ja Makulatur, ob das sich dann trotzdem irgendwie, wie sich das entwickelt hätte.
Was man dazu noch sagen muss, neueste Forschung in Bezug auf Blues,
okay,
so, was ja gerne gesehen wird als auch so, so ein bisschen Wurzel von Rockmusik und Rock'n'Roll und so. Dieser Blues hat scheinbar einen sehr, sehr großen Einfluss auch von Native Music. Also Native Americans haben da scheinbar viele musikalische Traditionen auch mit weiter überliefert. Das ist nur lange Zeit nicht
Das wurde ja komplett gedisst.
Das wurde komplett gedisst, weil die Native Americans nach dem Verbot der Sklaverei in den USA weiterhin ein noch schlechteres Ansehen genossen als die Schwarzen. Und es gab allerdings, da gibt es auch so Statistiken, scheinbar sehr, sehr viele Menschen, die ein Native-Elternteil hatten und einen schwarzen Elternteil und die von der Hautfarbe dann relativ dunkel waren und gesagt haben, wir sind Black, wir sind nicht Native, um diesen Vorurteilen zu entgehen, die gegenüber den Natives hervorgebracht wurden.
Aber ganz
lässt sich heutzutage schwierig konstruieren, aber
aber es ist halt ganz spannend. Also da sind wir jetzt ja mitten bei Race, Class und Gender.
Ja. Bei Race vor allem.
Ja, bei Race in dem Fall. Aber trotzdem zumindest bei dem Problem, weil das ist ja dann auch genderübergreifend, dass man sagt, es geht darum, wer sind die, ne? Ich habe gesprochen über Normen, aber man muss natürlich genau da in dem Kontext auch, Mario Dunkel hat dazu mal was gesagt, liebe Grüße Mario, wir sehen uns im November, über Machtstrukturen, über politische Machtstrukturen. Ja. Also wer hat da die Hebel?
In der Hand.
Sagt man das so?
Man sagt die Hebel in der Hand.
Na gut, ich dachte Hebel setzen, Hebel umschalten, Hebel in der Hand. Zügel in der Hand, sagt man.
In der Hand.
Wer hat die Zügel in der
oder
Hand?
Wer sitzt am längeren Hebel?
Ja, ja, wie auch immer, genau. Wir machen mal eine Sendung über. wer ist da der Akteur? Wer hat die Macht, auch Dinge zu branden und auch in Fokus zu setzen. Also ich meine, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man sagt, die Native Americans haben da einen Einfluss, aber allen ist es pups egal, B, es war aber auch noch niemand irgendwie so in so einer Position zu sagen, Moment mal, also das, da gibt, also vielleicht hätte Elton Peter Marion schon mal sehen können, aber es gibt niemanden, der sagt, Moment mal, so ist es.
Ja.
So, ne? Aber ich meine, dafür gibt's ja Forschung. Also ich meine, sonst
dafür gibt's Forschung.
Können wir uns könnten wir auch Gärtner werden.
Vielleicht stürzen sich noch ein paar Leute drauf und untersuchen das genauer und kommen dazu.
Ich habe nichts gegen Gartenarbeit.
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Hast du einen Garten?
Nein. Habe ich nicht.
Wer in Berlin hat schon einen Garten? Ein Haus, um das man herumgehen
meine
kann.
Meine Eltern haben einen Garten und Freunde von uns haben sich jetzt gerade einen Garten gemietet und ich habe mich schon Gartenarbeit angeboten.
Ja, ich habe seit einem Dreivierteljahr einen Balkon und bin darüber überglücklich, aber auch manchmal ein bisschen überfordert, weil man sich ja dann doch um die Pflanzen kümmern muss.
Da gibt es doch dieses Lied von Helge Schneider. Ne?
Welches?
Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun, wackel lustig mit den Augenbrauen.
Das kenne ich nicht.
Als würde ich Erdbeeren pflücken, aber dabei schaue ich heimlich Frauen.
Das ist Helge Schneider.
Helge Schneider. Gut, reden wir. Möchtest du mal deinen Abriss jetzt machen über. Wollen wir jetzt einen Break machen? Wollen wir nochmal eine Pause einlegen? Oder einfach stumm sein? Oder wollen wir jetzt den Turnaround
machen? Lass uns sagen, wir legen eine ganz kurze Pause ein, trinken jeder einen Schluck.
Okay.
Und dann sprechen wir gleich weiter. Bis gleich.
Okay.